Guten Morgen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von Philipp Lahm, einem ehemaligen Fußballspieler. Er hat lange Jahre als Fußballprofi beim FC Bayern gespielt, eine Zeit lang auch mal beim VfB Stuttgart, viele Jahre auch in der deutschen Nationalmannschaft. Und Philipp Lahm war für mich immer so ein sehr sympathischer Spieler. Er war irgendwie ein Spieler, der sich nicht groß rausgebracht hat, sondern der immer im Dienst der Mannschaft stand, der im Hintergrund war, der Mannschaft Halt gegeben hat, der selber nicht so groß rausgekommen ist und der auch in den Medien relativ zurückhaltend, würde ich sagen, vorgekommen ist. Selbst als er Kapitän war der deutschen Nationalmannschaft, ist er immer noch relativ wenig aufgetreten. Und er war, finde ich, so ein grundsympathischer Typ. Aber trotzdem war er ein Spieler, ein Charakter, ein Typ, der von enorm großer Bedeutung für die ganze Mannschaft war, der ganzen Mannschaft Halt gegeben hat. Und das wird auch, diese Rolle, die Philipp Lahm schon als Spieler eingenommen hat, wird auch jetzt bei der Fußball-EM wieder deutlich. Weiß jemand zufällig, was die Aufgabe von Philipp Lahm bei dieser Fußball-EM ist? Genau, Turnierdirektor ist er. Damit ist er Organisator eigentlich so mit der ganzen EM. Er ist verantwortlich für Organisation, für einen reibungslosen Ablauf der Spiele. Er ist verantwortlich für das Sicherheitskonzept, für die Fanzonen. Und er ist so eine Person, bei der irgendwie vieles so zusammenläuft, aber der in den Medien ganz wenig auftritt und der so unscheinbar im Hintergrund ist. Und ich glaube, solche Menschen, die auf den ersten Blick unscheinbar sind, die gibt es auch im Reich Gottes. Und ich glaube, solche Menschen braucht es auch im Reich Gottes. Und vielleicht kennst du das auch, dass du dich im Reich Gottes manchmal klein, unscheinbar fühlst, dass du dich fragst, was soll ich schon in dieser Welt bewirken? Ich, kleiner Mensch, im Vergleich zu der großen Welt, zu der großen Masse an Menschen, ich, kleiner Mensch, im Vergleich zu Gott. Und vielleicht kennst du das, dass du nicht derjenige bist, der groß rauskommt, der irgendwie große Predigten hält, der vor Tausenden von Menschen steht und Gottes Wort, Gottes Evangelium predigt. Stattdessen bist du vielleicht eher jemand, der in der Gemeinde, im Verborgenen seinen Dienst tut, unscheinbar, der einfach seinen Dienst treu tut, der vielleicht ein paar Kontakte hat mit Menschen, wo immer wieder Jesus bezeugt werden kann, wo du missionarisch aktiv bist, aber eben vielleicht nicht so in der großen Masse auftrittst. Ich kenne solche Gedanken gut aus meinem Leben. Und ich möchte mir heute mit euch einen Jünger angucken, einen Jünger von Jesus. Und das ist der Jünger Andreas. Der Jünger Andreas, das ist meiner Meinung nach genau so ein Jünger. Und wenn ich das Leben von Andreas angucke, dann würde ich das überschreiben mit: Gott gebraucht unscheinbare Menschenfischer. Kurze Erklärung, warum Menschenfischer. Andreas war ein Mensch, der von seinem Beruf her Fischer war. Aber als er Jesus begegnet ist, hat Jesus zu ihm gesagt, er soll nicht mehr Fischer sein, sondern eben Menschenfischer. Er soll Menschen begegnen, er soll Menschen von Jesus erzählen. Und er soll einfach Zeuge sein für das, was Jesus getan hat. Und deshalb dieser Begriff, Menschenfischer. Und Andreas ist eben eine Person, ich weiß nicht, wenn ihr so über ihn nachdenkt, ob ihr Begebenheiten habt, im Kopf habt, wo Andreas vorkommt in den biblischen Geschichten. Ich glaube, oder es sind relativ wenige Geschichten, es sind drei Geschichten, wo er in besonderer Weise auftritt. Die drei Geschichten will ich heute Morgen mit euch betrachten. Und es wird immer wieder deutlich, dass er unscheinbar im Hintergrund auftritt, aber dass sein Einsatz und dass sein Dienst als Menschenfischer, dass er diese Berufung, die Jesus ihm gegeben hat, genauso lebt, wie Jesus sie ihm gegeben hat. Und ich hoffe, dass Andreas uns zum Vorbild wird und dass auch wir von ihm ein paar Dinge darüber lernen, wie wir als Menschenfischer unterwegs sein können, wie wir anderen Menschen von Jesus weitersagen können, wie wir andere Menschen zu Jesus bringen können. Und das ist das, was uns alle verbindet, die wir beim Baseballcamp in der kommenden Woche mitarbeiten, dass wir für das Ziel arbeiten wollen, dass Menschen Jesus begegnen, dass wir Menschen zu Jesus bringen und dass Menschen ein Stück weit mehr etwas über Jesus erkennen. Und die erste Begebenheit, die ich mit euch betrachten will, steht in Johannes 1, Vers 35 bis 42. Und da wird deutlich, dass Menschenfischer Jesus bezeugen. Johannes 1, Vers 35 bis 42. Wer eine Bibel dabei hat, kann sie gerne mit aufschlagen. Sonst habe ich sie hier auch an der Wand. Und ich lese die Verse einmal vor. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der vorbeiging, spricht er: Siehe, das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen: Kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Ich stelle einmal diesen Lüfter ein bisschen mehr zur Seite. Wir lesen hier in dieser Geschichte, dass Andreas ein Jünger war von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer war ein Mensch, der Menschen darauf vorbereiten sollte, dass eines Tages Jesus, dass Christus, dass der Messias kommt. Und so wurde Andreas auch schon von Johannes darauf vorbereitet, auf den Messias, auf Jesus zu warten. Und diese Beschreibung, die wir hier lesen in Johannes 1, das ist die erste Beschreibung, wo Andreas Jesus begegnet. Und Johannes der Täufer weist hier seine beiden Jünger auf Jesus hin. Es ist nicht ganz klar, welcher der andere Jünger ist, aber Andreas wird genannt, dass einer von diesen Jüngern Andreas war. Und diese beiden Jünger, die wollen Jesus kennenlernen. Sie kommen zu Jesus, sie folgen ihm nach, und nachfolgen ist hier noch nicht im umfassenden Sinn gemeint, im Sinn von, sie geben ihm ihr Leben, sie wollen alles nach ihm ausrichten, sondern das ist hier erstmal gemeint im Sinne von, sie wollen ihn kennenlernen, sie wollen wissen, wer Jesus ist, sie wollen Zeit mit ihm verbringen. Und Jesus fragt sie, was sie suchen. Es kam immer wieder vor im Leben von Jesus, dass Menschen etwas bei ihm gesucht haben, dass Menschen Heilung bei ihm gesucht haben, dass Menschen von ihm Zeichen und Wunder sehen wollten, dass Menschen Hilfe gegen den Tod bei Jesus gesucht haben. Aber Andreas und der andere Jünger, sie suchen nicht irgendetwas bei Jesus, sondern sie suchen Jesus selbst als Person. Sie wollen Jesus kennenlernen, sie wollen Zeit mit ihm verbringen. Und so lädt Jesus sie auch ein, mit ihm zu kommen. Mit ihm zu kommen an den Ort, wo er sich aufhält, und einfach Zeit mit ihm zu verbringen, ihn kennenzulernen. Und in dieser Zeit lernte Andreas Jesus kennen. Das wird später deutlich. Und es ist die erste Voraussetzung dafür, dass er später Menschen zu Jesus führen kann. Die erste Voraussetzung dafür, dass er Menschen zu Jesus führen kann, war, dass er selbst Jesus kennenlernen musste und wissen musste, wer Jesus ist. Und offensichtlich verändert ihn diese Begegnung, diese Zeit, die er mit Jesus verbringt, so sehr, dass er kurz danach wieder nach Hause geht, seinem Bruder Simon Petrus begegnet. Und die erste Aktion, die wir lesen, ist, dass Andreas seinem Bruder Petrus Zeugnis gibt über Jesus. Dass er ihm deutlich macht, wer Jesus ist. Dass er ihm deutlich macht, wie Jesus ihn verändert hat. Und was er über ihn erfahren hat. Das schlichte Zeugnis darüber, wer Jesus ist und wie er Menschen verändert, verbunden mit einem glaubwürdigen Leben als Christ, ist damals wie heute ein Weg, um Menschen auf Jesus hinzuweisen. Das wird in dieser Geschichte, finde ich, deutlich. Das ist auch was in unserem Leben heute noch deutlich wird. Wenn wir Jesus bezeugen, wenn wir bezeugen, wie Jesus uns verändert hat, was er in unserem Leben getan hat und selber ein glaubwürdiges Leben mit ihm führen, dann ist das beeindruckend. Das ist die beste Art und Weise, um Zeuge zu sein für das, was Jesus getan hat und wer er ist. Und genau das tut Andreas hier. Wir lesen nichts davon, dass er mit Petrus diskutierte, dass er ihm irgendwelche Argumente vorgebracht hat, dass er ihn irgendwie versucht hat zu überzeugen, sondern er gibt einfach Zeugnis von seiner Erfahrung mit Jesus. Und so ist Petrus die erste Person, die Andreas zu Jesus führt. Petrus ist jemand, der später eine besondere Rolle einnahm unter den Aposteln. Petrus ist jemand, der später ein großer Missionar wird, der große Predigten hält, der ein Leiter einer Gemeinde wird, der als Fels der Gemeinde beschrieben wird. Und Andreas, der unscheinbare Andreas, war nötig dazu, dass Petrus etwas von Jesus erfährt und dass Petrus selber zu Jesus kommt. Und später wird Andreas sozusagen von Petrus in den Schatten gestellt. Aber beide, sowohl Petrus als auch Andreas, sind Menschenfischer und sie leben ihre Berufung als Menschenfischer auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und die Hauptsache dabei ist, dass sie Menschen zu Jesus führen. Wir Menschen sind, glaube ich, ganz häufig so, dass wir vergleichen. Dass wir vergleichen, wer irgendwie der Größere ist, wer der größere Missionar ist, wer mehr Menschen zu Jesus bringt, wer vielleicht vor mehr Menschen auftritt, wer mehr Menschen mit dem Evangelium erreicht. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen und zu bedenken, dass es hier nicht darum geht, dass es hier nicht um einen besseren und einen schlechteren Missionar oder Menschenfischer geht, sondern dass es eine andere Art und Weise ist. Und dass Gott Andreas genau so gebrauchen wollte. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich euch zwei Bilder mitgebracht. Wenn ich so an Petrus denke, dann kam mir so dieses Bild in den Kopf, dass Petrus derjenige ist, der mit dem großen Netz fischt, der das Netz auswirft, der versucht hat, viele Menschen zu erreichen, der viele Predigten hielt, woraufhin sich tausende Leute bekehrten. Wie gesagt, der als Fels der Gemeinde beschrieben wird, der Leiter einer Gemeinde ist und der sehr stark öffentlich auftritt. Und Petrus ist eben der Typ dafür und Gott will ihn dafür gebrauchen. Andreas ist für mich eher so ein Typ, der ein Menschenfischer ist mit der Angel. Er war eher jemand, der zurückhaltend, der im Kleinen gedient hat, der dem Einzelnen nachgegangen ist, der sich um einzelne Menschen gekümmert hat, der einzelne Begegnungen hatte mit Menschen. Und er arbeitet eher unscheinbar, er arbeitet im Hintergrund. Und es gibt nur wenige Berichte über seinen Dienst, aber ich glaube auch, dass genau das seine Aufgabe war und dass er seine Berufung, die Jesus ihm gegeben hat und wie Jesus ihn begabt hat, dass er das auslebt. Andreas ergreift hier im normalen alltäglichen Leben um die Möglichkeit, um Jesus zu bezeugen. Und er ergreift die Initiative, Jesus zu bezeugen. Und aus der Begegnung mit Jesus heraus ist er so motiviert, er ist begeistert von Jesus, dass er selber hingeht und anderen Menschen, in dem Fall seinem Bruder, von Jesus weitererzählt. Und vielleicht ist es bei dir dran, neu die Begegnung mit Jesus zu suchen, neu begeistert zu werden von Jesus, um dann aus dieser Begeisterung und aus diesem Erleben heraus Jesus anderen Menschen zu bezeugen. Und das ist die Aufgabe, die wir alle gerade in dieser Woche haben, Jesus zu bezeugen und die Augen offen zu halten, wo Menschen sind, mit denen wir vielleicht ins Gespräch kommen können, wo Menschen sind, die etwas über Jesus erfahren sollen, wo Gelegenheiten sind, wo du und ich, wo wir Zeugnis geben können davon, wer Jesus ist, was er getan hat und wie er unser Leben verändert hat. Und damit meine ich nicht unbedingt, dass man immer seine ganze Bekehrungsgeschichte erzählen muss, sondern das kann auch einfach im ganz Kleinen sein, dadurch, dass man eine Wahrheit über Jesus weitergibt, dadurch, dass man Menschen zum Nachdenken anregt. Vielleicht kannst du in dieser Woche irgendwie bezeugen, dass du hier zur Gemeinde gehörst und was dir das bedeutet, warum du hier zur Gemeinde gehörst. Vielleicht kannst du irgendwie darüber reden, was die Motivation hinter dem ganzen Baseballcamp ist, nämlich dass es darum geht, Jesus zu verkündigen. Vielleicht kannst du irgendwie bezeugen, dass du mit Jesus unterwegs bist und was er in deinem Leben verändert hat, was er deinem Leben für einen Sinn gegeben hat. Vielleicht kann es aber auch in ganz kleinen Sachen sein, dass du den Kindern, den Teilnehmern vom Camp deutlich machst, dass du Jesus dankbar bist fürs Wetter und einfach deutlich machst, dass er auch das in der Hand hat, oder dass du dankbar bist für den Sport, dass du dankbar bist für andere Menschen. Und ich möchte uns einfach dazu ermutigen, dass wir diesen Blick einnehmen, Jesus zu bezeugen in den Gelegenheiten, die er uns gibt. Eine zweite Begebenheit möchte ich mit euch betrachten, bei der Andreas wieder einen Menschen zu Jesus führt. Und das hat wieder große Auswirkungen, diesmal sogar direkt sichtbar. Und das ist die Geschichte aus Johannes 6, Vers 1 bis 9. Das ist die Geschichte, wo Jesus die 5000 Menschen speist. Und ich lese einmal die Verse vor. Johannes 6, Vers 1 bis 9. Einige Zeit später fuhr Jesus an das Ostufer des Sees von Galiläa, den man auch See von Tiberias nennt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Wunder Gottes an den geheilten Kranken sahen. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem Passafest, das die Juden jährlich feiern. Als Jesus aufblickte und die Menschenmenge auf sich zukommen sah, fragte er Philippus: Wo können wir Brote kaufen, dass all diese Leute zu essen bekommen? Er sagte das aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er wusste schon, was er tun wollte. Philippus entgegnete: Es würde mehr als 200 Denare kosten, um jedem auch nur ein kleines Stück Brot zu geben. Ein anderer Jünger namens Andreas, es war der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus: Hier ist ein Junge, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist das schon für so viele? Die Situation hier ist, dass viele Menschen zusammen sind, dass die Menschen hungrig sind, dass Jesus dieses Bedürfnis von den Menschen sieht und dass er seinen Jüngern die Frage stellt, wo sie Brot kaufen können, wo sie Essen kaufen können, damit sie diesen Leuten was zu essen geben können. In den anderen Evangelien wird diese Geschichte auch berichtet und da wird deutlich, dass die Jünger vorschlagen, die Menschen wegzuschicken, damit sie noch etwas zu essen kaufen können, weil es eben dunkel geworden ist und der Tag zu Ende ging. Das wird in diesem Evangelium nicht so berichtet, sondern hier wird deutlich, dass Jesus die Initiative ergreift und deutlich macht und fragt, wie sie diesen Menschen was zu essen geben können. Das wäre so ähnlich, wie wenn der Robert, der jetzt diese Woche fürs Essen mitverantwortlich ist, jetzt sagen würde, dass ich aufhören soll zu predigen, damit ihr alle nach Hause gehen könnt und Mittag essen könnt. Und ich würde sagen, nee, komm, lass uns doch einfach hier zusammen Mittag essen, ohne dass irgendwas vorbereitet ist, ohne dass irgendwelche Lebensmittel da sind. Das ist so ungefähr die Situation. Der Unterschied ist, dass hier so 100 bis 200 Leute sind und damals 5000 Menschen da waren und wahrscheinlich waren das sogar nur die Männer und es kamen noch Frauen und Kinder dazu. Aber das ist so grob die Situation. Und Philippus wird hier in dieser Geschichte deutlich, ich hatte den Text eigentlich auch auf der Folie, Entschuldigung. Philippus wird hier deutlich, betrachtet diese ganze Angelegenheit als reine ökonomische Herausforderung. Und er rechnet so in seinem Kopf durch, wie soll das funktionieren, wie sollen wir all diesen Menschen was zu essen geben. Er fängt an, eine Kalkulation in seinem Kopf aufzustellen. Und Philippus sieht die Größe des Problems, aber er hat keine Lösung dafür. Andreas betrachtet dieselbe Situation, er ist in derselben Situation und er erkennt eine Gelegenheit, wie diese Schwierigkeit, diese Herausforderung beseitigt werden kann. Nämlich dadurch, dass er diesen kleinen Jungen mit den 5 Broten und 2 Fischen zu Jesus bringt. Das ist menschlich gesehen eine Sache, die unwahrscheinlich ist, dass aus diesen 5 Broten und 2 Fischen so viele Menschen satt werden. Aber es wird deutlich, dass Andreas mit Vertrauen handelt, dass er so viel Vertrauen in Jesus hatte, dass er zumindest diesen Jungen zu Jesus bringt und diese Möglichkeit aufzeigt. Wenn wir das Ende lesen von Vers 9, dann sagt Andreas, aber was ist das schon für so viele? Das macht deutlich, auch sein Glaube, ja, verschwindet dann irgendwie. Aber trotzdem hat er diesen Impuls, diesen Jungen zu Jesus zu bringen. Und das bewirkt was Großes. Die Kraft Gottes wirkt durch unzulängliche und unwahrscheinliche Mittel, wenn sie in die Hand Jesus gelegt werden. Das finde ich ein guter Satz, der diese Situation gut zusammenfasst. Diese Situation, in der Andreas und Jesus hier sind. Und ich glaube, dass dieser Satz sehr wahr ist und dass er diese Geschichte nochmal uns deutlich macht, wie Jesus aus kleinen, aus unwahrscheinlichen Dingen Großes machen kann. Und wie diese Dinge Glauben bewirken, damit Jesus aus Kleinem Großes machen kann. Stellt euch die Situation vor, ein alter, erfahrener Angler sitzt an einem Teich, an einem See, hält seine Angel ins Wasser und wartet darauf, dass ein Fisch anbeißt. Ein junger Mann kommt vorbei, bleibt schräg hinter ihm stehen, beobachtet die ganze Situation eine Weile und sagt dann irgendwann, ich kann mir nichts Langweiligeres vorstellen als Angeln. Der alte Mann dreht sich zu dem jungen Mann um und sagt, doch, es gibt was, das ist langweiliger, nämlich Zusehen. Und das ist, glaube ich, gar nicht so weit weg von unserem Leben. Ich kenne das zumindest aus meinem Leben. Dass wir als Christen häufig den Glauben so leben, dass wir zuschauen, dass wir dabei stehen, dass wir viele Wahrheiten in der Theorie kennen, aber doch den Glauben in der Praxis häufig nicht so ausleben. Und der Glaube muss praktiziert werden, damit wir Glaubenserfahrungen machen können und damit Jesus wirken kann. Auch wenn dieser Glaube zaghaft, zögernd ist, wie hier bei Andreas, wo der Glaube irgendwie auch wieder verschwindet. Aber dieser Impuls in dieser Geschichte reicht aus, dass Jesus aus dem Wenigen Großes machen kann. Und ich freue mich, dass wir diese Woche das Baseball Camp haben und dass wir in dieser Woche die Möglichkeit haben, den Glauben praktisch umzusetzen, indem wir für Menschen da sind, indem wir Menschen begegnen, indem wir Menschen von Jesus, von seinem Evangelium weitererzählen. In erster Linie sind das natürlich die Kinder, die Jugendlichen, die als Teilnehmer beim Camp sind, aber auch die Eltern und die ganzen Familien, die irgendwie dadurch in Kontakt mit uns als Menschen, mit euch als Gemeinde kommen. Und es wäre gut, wenn wir in dieser Woche mit dieser Frage durch den Tag gehen und herumgehen und diesem Gebet, Gott, wo willst du mich gebrauchen? Wo kann ich Menschen begegnen? Wo kann ich Zeuge sein? Wo kann ich Menschen auf dich hinweisen? Und dann neigen wir ja manchmal dazu, vielleicht beten wir sowas, neigen dann dazu, dass wir warten, dass Gott uns einen Pfeil auf einen Menschen zeigt, auf den ich jetzt zugehen soll, mit dem ich reden soll. Aber das wird wahrscheinlich eher nicht passieren. Ganz häufig ist es, glaube ich, so, dass vielleicht uns Menschen in den Blick kommen, dass wir den Impuls haben, vielleicht sollte ich mal auf die Person zugehen, mit der ein Gespräch beginnen. Vielleicht sollte ich der Person eine Einladung geben für sonstige Gruppenstunden hier in der Gemeinde. Vielleicht sollte ich die Person einladen zum Abend, was auch immer. Aber ich will uns dazu ermutigen, mutig zu sein. Und das ist Glaube. Glaube muss mutig sein. Glaube ist immer ein, ich gehe los, ohne zu wissen, was passiert. Es ist immer ein Vertrauensvorschuss. Und das muss auch gar nicht immer so sein, dass sich daraus ein tiefes geistliches Gespräch entwickelt, sondern es kann auch einfach dadurch sein, dass man zum Beispiel mit den Eltern beim Snackbereich ins Gespräch kommt und einfach über die Kinder redet, die beim Baseballcamp mitmachen, fragt, wie oft haben sie schon mitgemacht, wie ihnen das gefällt. Einfach bei den Menschen zu sein und zu gucken, was sich vielleicht aus einem Gespräch ergeben kann. Und auch Gebetsunterstützung ist von extrem großer Bedeutung. Und auch das ist ein Ausleben des Glaubens. Gebetsunterstützung ist ein Praktizieren des Glaubens. Und ich finde es super, dass ihr ein Gebetsteam auch als Liste ausgehangen habt. Und ich vermute, dieses Team, das hat endlos Plätze. Und das ist auch was, wodurch Glaube praktiziert werden kann. Durch Gebet, dadurch, dass wir beten, dass Jesus durch diese Woche, durch all die Begegnungen, durch ja, die Andachten, durch die Predigten in den Teams oder auch am Abend oder durch die verschiedensten Möglichkeiten wirkt. Wir sollten immer damit rechnen, dass Aktionen, die wir aus dem Glauben heraus tun, dass solche Aktionen, auch wenn sie zaghaft zögernd sind, aber dass sie Großes bewirken können und dass Jesus aus dem Kleinen, aus wenig Großes machen kann. Eine dritte Begebenheit, in der Andreas auftritt, und die letzte, steht in Johannes 12, Vers 20 bis 22. Ich lese auch die Verse einmal vor. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um auf dem Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Es kommt Andreas und Philippus und sie sagen es Jesus. Die Situation ist hier, dass einige Griechen nach Jerusalem pilgerten, um dort anzubeten. Das heißt, sie sind schon irgendwie aus religiösen Gründen nach Jerusalem gekommen. Und auffällig ist hier, dass die Suche von den Griechen ausgeht. Sie wollen Jesus begegnen, sie wollen Jesus kennenlernen. Und wir wissen nicht genau, was sie schon von Jesus wussten, auf welchem Stand sie so waren, was sie schon über Jesus gehört haben. Aber sie sagen zu Philippus, Herr, wir möchten Jesus sehen. Und eigentlich heißt es hier, wir möchten den Jesus sehen, also den bestimmten Jesus. Also es scheint so, dass sie schon einiges über ihn wussten. Und vielleicht haben sie ihn schon als König, als Messias kennengelernt und über ihn etwas gehört. Das würde auch gut dazu passen, dass vor dieser Geschichte, in dem Abschnitt, der Einzug nach Jerusalem von Jesus beschrieben wird, wo er als König gefeiert wurde, als Messias gefeiert wurde und nach Jerusalem eingezogen ist. Und diesen Jesus wollen sie sehen. Und sehen ist mehr als nur anschauen, sondern sie wollen ihn kennenlernen. Sie wollen mit ihm reden, sie wollen Zeit mit ihm verbringen. Und so lesen wir, dass Philippus mit dieser Bitte, die die Griechen erstmal zu Philippus sagen, dann zu Andreas kommt. Und warum das so ist, bleibt offen. Warum Philippus damit zu Andreas kommt, vielleicht weiß Philippus nicht genau, was zu tun ist, und vielleicht will er den Rat von Andreas einholen. Vielleicht kann Andreas ein gesundes Urteil fällen, ob das jetzt wirklich dran ist, diese Menschen zu Jesus zu bringen. Es kam wahrscheinlich häufiger vor, dass irgendwelche Menschen zu Jesus wollten. Und vielleicht, es könnte auch sein, dass die Bitte von Philippus und Andreas zusammen vor Jesus mehr Gewicht haben soll. Aber wie gesagt, das bleibt offen. Aber wir lesen, dass sie die Griechen zu Jesus führen. Und das bedeutet, sie bringen suchende Menschen zu Jesus. Die Antwort von Jesus ist dann interessant und da haben wir jetzt keine Zeit für, die genauer anzugucken. Aber Jesus korrigiert das Bild wahrscheinlich, das die Griechen von ihm hatten. Er redet danach nämlich über seine Kreuzigung und macht deutlich, dass er nicht nur der König und Messias ist, der gefeiert wird, sondern er macht deutlich, dass er der Messias ist, der leiden muss. Und Jesus zeigt ihnen dadurch, dass er ganz anders ist, als sie denken. Unabhängig davon bringen Andreas und Philippus hier die Menschen, die auf der Suche sind, zu Jesus. Und das können wir, glaube ich, von ihnen lernen. Sie sind als Menschenfischer unterwegs. Ich bleibe noch ein letztes Mal beim Bild der Fische. Wenn wir uns dieses Wasser so angucken, dann schwimmen in diesem Wasser vielleicht viele Fische rum. Dieses Wasser ist dreckig, es ist trüb. Diese Fische, die darin schwimmen, kennen aber nichts Besseres. Aber sie merken vielleicht irgendwie, dass es was Besseres gibt, dass sie sich nach was Besseres sehnen, aber sie kennen es nicht. Und sie merken vielleicht, dass es nicht der Optimalzustand ist, in dem sie unterwegs sind. Aber sie haben keine Wahl. Sie müssen in diesem dreckigen See bleiben. Und dieser See hat genau einen Abfluss Und in diesem Abfluss ist eine Reinigungs- und Filteranlage integriert. Und auf der anderen Seite ist ein See mit diesem Wasser. Wasser, das schön anzusehen ist, das klar ist, wo man sich vorstellen kann, dass es schön ist, darin zu leben. Und ich vermute, wenn wir Fische fragen würden, würden viele lieber in diesem Wasser leben, als in diesem dreckigen Wasser. Das ist natürlich ein hinkendes Bild, aber ich glaube, dass viele Menschen in so einem dreckigen Wasser herumschwimmen, dass sie leben, aber dass sie irgendwie doch merken, dass sie nicht den Optimalzustand in ihrem Leben haben, dass ihnen etwas fehlt in ihrem Leben. Und wir als Christen, wir kennen was viel Besseres. Wir kennen ein lebendiges Wasser, wir kennen ein wunderschönes, glasklares Leben, ein geistliches Leben mit Jesus. Wir kennen das, mit Jesus unterwegs zu sein, ihm begegnet zu sein und mit ihm zu leben. Und natürlich würden die wenigsten Menschen sagen, dass sie Jesus suchen. Aber ich bin davon überzeugt, dass sie alle Jesus brauchen. Und vielleicht kann es in dieser Woche irgendwie dran sein, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und zu merken, wo Menschen auf der Suche sind, wo sie Jesus brauchen. Sie brauchen Jesus in jedem Bereich ihres Lebens. Aber wo wir irgendwie anknüpfen können, wo Menschen auf der Suche sind und wo wir ihnen Jesus zeigen können. Andreas ist ein Menschenfischer, der im Hintergrund gearbeitet hat. Der so seine Begegnung mit Menschen hatte, aber der nicht in der großen Öffentlichkeit aufgetreten ist. Und ich hoffe, dass er für euch auch zum Vorbild geworden ist. Für mich ist er zum Vorbild geworden darin, wie er einzelnen Menschen begegnet. Wie er seinen Dienst als Menschenfischer ganz unscheinbar ausführt. Wie er einfach bei den Menschen ist und Menschen zu Jesus führt. Menschenfischer bezeugen Jesus, weil sie Jesus selbst begegnet sind. Ich glaube, das haben wir von Andreas gesehen. Er war selbst begeistert von Jesus und hat seinem Bruder Petrus und danach noch vielen anderen Menschen von Jesus weitererzählt und sie zu Jesus geführt. Menschenfischer brauchen Glauben, damit Gott aus wenig Großes machen kann. Der Glaube ist immer ein Vertrauensvorschuss und es ist vielleicht manchmal ein Impuls und Gott kann daraus was Großes machen. Und Andreas begegnet Suchenden und bringt sie zu Jesus, sodass Jesus ihr Bild, ihre Vorstellung von ihm korrigieren kann. Die Frage am Ende ist, bist du, bin ich ein Menschenfischer? Sind wir Menschen, die andere Menschen zu Jesus bringen? Ich glaube, diese Ausrichtung wäre gut für die kommende Woche, dass wir Menschen zu Jesus bringen wollen, dass wir Menschen etwas von Jesus weitersagen wollen, dass wir Zeugen sind davon, was Jesus in unserem Leben getan hat. Und das Endziel dabei ist es, Menschen schrittweise zu Jesus zu führen. Und daran dürfen wir alle, wir als Gemeinde, dürfen daran mitwirken. Und darum soll es zentral in dieser Woche gehen. Zentral soll es nicht um Baseball gehen, sondern um Jesus und Menschen zu Jesus zu führen, auf ihn hinzuweisen. Amen.